Noch immer kann man den Philosophen Axel Honneth als Erben der kritischen Theorie bezeichnen. Jedenfalls leitet er noch immer das Frankfurter Institut für Sozialforschung schon seit 15 Jahren, jenes Institut, das Max Horkheimer in den 1930er Jahren zum zentralen Knotenpunkt jener kritischen Theorie gemacht hat, aus der später die sogenannte Frankfurter Schule wurde. Es war und es ist gesellschaftlich engagierte Philosophie und Soziologie, nicht ohne Chorgeist nach außen, nicht ohne Zwist im Innern, jedenfalls mit den hellsten Köpfen unter den Schülern und Lehrern. Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas, das sind nur die prominentesten von ihnen. Axel Honneth lehrt seit einigen Jahren an der Columbia University in New York City. Kurz vor dem Jahreswechsel trafen wir uns in Frankfurt am Main, um über die Idee des Sozialismus zu sprechen. So heißt auch sein jüngstes Buch, und dort versucht Honneth, dieser Idee neues Leben einzuhauchen. Warum aber diese alte Klamotte Sozialismus? Das war die erste Frage im Gespräch. Hat der Sozialismus die Zeit überlebt oder umgekehrt? Hat die Zeit den Sozialismus überlebt?
Ich würde mal diplomatisch antworten, dass beides in gewisser Weise richtig ist. Der Sozialismus in der Form, in der wir ihn kennen, ist sicherlich veraltet und, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Andererseits muss man mit Blick auf die Gegenwart sagen, dass sich hier ja Veränderungen seit 20, 30 Jahren abzeichnen durch das, was man sehr grob und ein bisschen plakativ so die neoliberalen Entgrenzungen des Marktes bezeichnet, dass die Zeit gewissermaßen auch hinter die Errungenschaften, die durch die Arbeiterbewegung bereits einmal erreicht worden waren, wieder zurückgefallen ist. Ja, also in den 1950er und 60er Jahren gab es sicherlich in weiten Teilen der westlichen kapitalistischen Welt die Durchsetzung von sozialstaatlichen Maßnahmen, auch Einhegung des Marktes, die in gewisser Weise als Resultate der Anstrengungen der sozialistischen Bewegung zu verstehen sind. Und mit diesen neoliberalen Reformen, die wunderbar beobachtbar sind in den USA, ist die Zeit gewissermaßen hinter das bisschen an Errungenschaften des Sozialismus wieder zurückgefallen. Ja, denken Sie an die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die rapiden Deregulierung der Finanzflüsse, die Reduzierung der Steuern, all das, was dann auch Thomas Piketty beobachtet hat in seinem Buch, würde ich sagen, lässt sich so verstehen, dass hier die Zeit hinter sich selber und damit aber auch hinter das, was der Sozialismus bereits bewirkt hatte, zurückgefallen ist.
Wenn, um es historisch ein bisschen mal einzuordnen, wenn Sie das datieren müssten, diese neoliberalen Reformen, wie Sie es abgekürzt haben, beispielsweise Reduzierung von Steuern, Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und Ähnliches, wo würden Sie das ansetzen? 80er Jahre des 20. Jahrhunderts?
80er Jahre, also Beginn der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ich lese gerade ein wunderbares Buch, was diese ganzen Prozesse zu beschreiben versucht, ein amerikanisches Buch eines Ökonomen, der das ziemlich genau auf die Phase der frühen 80er Jahre datiert.
Also das, was man so als Reaganomics,
ja, genau. Thatcherismus und überrascht bezeichnet. Beinahe überrascht feststellt, dass hier eine ganze Reihe von solchen Entgrenzungen Hand in Hand gehen. Nicht unbedingt geplant, ja, eher nicht geplant zusammenspielend, sodass das Resultat im Ganzen aber die Durchsetzung eines vollständig gewandelten, nämlich restlos entgrenzten Marktes ist, vor allen Dingen im Bereich des Finanzkapitals. Da gab es davor, das war mir in dem Maße auch gar nicht klar, muss ich sagen, bevor ich diese Untersuchung gelesen habe, selbst in den USA massive Auflagen für Banken, im Grunde genommen ihr eigentliches Geschäft zum Kern zu machen. Und das eigentliche Geschäft war immer, dass der Kreditversorgung für Industrieunternehmen und dass der Verwaltung von Sparvermögen. Und es gab ein ganzes Regulierungswerk, das dafür Sorge trug, dass die Banken genau das auch wahrnahmen. Und interessanterweise setzen in den frühen 80er Jahren eine ganze Reihe von Reformen ein, die diese Begrenzung aufheben und damit Finanzgeschäfte erlauben, die uns heute beinahe wieder selbstverständlich erscheinen, die aber in der Zeit davor gar nicht möglich erschienen.
Wenn man das so datiert auf die frühen 80er Jahre und mit der Distanz, die wir heute dazu haben, historisch, da drauf sieht, dann kommt es einem fast so vor, als ob einerseits der Beginn der neoliberalen Wirtschaftspolitik global und andererseits der Fall der Mauer, der Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus beinahe zusammenfallen, also späte 80er Jahre. Wenn man auch mal einfach sieht, dass 89, 91 ja auch eine Vorgeschichte hatte, die tatsächlich in die tiefen 80er Jahre in Polen beispielsweise zurückreicht. Wie würden Sie das Verhältnis zwischen diesen beiden, sagen wir mal, Ereignissen oder diesen beiden Bewegungen charakterisieren? Einerseits Ausbreitung von neoliberaler Wirtschaftspolitik, andererseits erst morsch werden, bröckeln und dann Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus.
Also ich würde mal vermuten, dass die Selbstauflösung der real existierenden sozialistischen Systeme, also die, die man sozialistisch oder kommunistisch nennt, also des gesamten sowjetischen Machtblocks, eine eigene Geschichte hat, die zunächst mal davon unabhängig ist. Man muss ja zurückdenken an die Vielzahl von internen Revolten, Reformversuchen, Prag, Polen, Solidarność. Das ist sicherlich alles unabhängig von den neoliberalen Wirtschaftsreformen zu sehen. Eher Hinweise darauf, wie morsch das System geworden ist, dass Interessen, Belange, ein Begehren nach politischer Demokratie wach geworden war, dass sicherlich auch die Wahrnehmung gewisser Vorteile der demokratischen Verhältnisse im Westen eine Rolle spielten, die Zivilgesellschaft sich zu entwickeln begann. Ich glaube, das sind interne Vorgänge, die in keinem Verhältnis dazu stehen. Was sicherlich dann eine große Rolle spielte, war, dass nachdem die Mauer mal gefallen war oder der Vorhang gefallen war, der eiserne Vorhang, das, was dann dort stattfand, sofort im Namen dieses neoliberalen Kapitalismus durchgeführt wurde. Das heißt, wir sind ja dann sofort in den unterschiedlichsten Ländern konfrontiert mit der Einrichtung weitgehend deregulierter Märkte, die dann auch zu den Exzessen in der Bereicherung einzelner Schichten und Klassen geführt haben.
Und wenn man diese beiden historischen Vorgänge jetzt mal so im Hintergrund hat, würde mich interessieren, hat einer davon ein bisschen was zu tun mit Ihren Impulsen, dieses Buch jetzt zu schreiben oder sich mit der Idee des Sozialismus neu zu beschäftigen? Wäre theoretisch denkbar, dass man, wie soll man sagen, einem Gespenst oder einem Zombie neues Leben einhauchen möchte oder dass man eine durch den real existiert habenden Sozialismus diskreditierte Idee einfach rehabilitieren möchte aus politischen oder musealen Gründen. Auf der anderen Seite ist ja dieser andere Strang, über den wir gerade kurz geredet haben, neoliberale Wirtschaftspolitik seit den 80ern, möglicherweise auch so hypertroph geworden, so dominant geworden, dass es von daher auch Anlässe gab, sich mit dem Sozialismus neu zu beschäftigen.
Also ich glaube, beides ist richtig. Es hätte einen Moment gegeben, sich zurückzubesinnen auf die ursprüngliche Idee des Sozialismus und das, was an normativen Impulsen eigentlich damit verknüpft war, in den Jahren direkt nach 1989.
Und das hat es ja auch immer wieder gegeben. Seit 1989 gibt es eine Serie von Konferenzen, Zeitungsartikeln und auch wissenschaftlichen Sammelbänden, die den Titel tragen What's Left.
Ja, richtig, also richtig. Erinnere mich auch daran, dass Jürgen Habermas damals in Reaktion auf die Maueröffnung einen längeren Artikel schrieb, in dem er auch den Versuch unternahm, dem Sozialismus nochmal eine gewisse Luft einzuatmen und wiederzubeleben. Das heißt, damals war sicherlich ein Moment gegeben, in dem man das hätte tun müssen und es einige auch getan haben. Eigentlich, um sich klarzumachen, dass der Untergang des real existierenden Kommunismus nicht selbstverständlich das Ende der Idee bedeuten muss. Der andere Umstand, der für mich viel entscheidender war, muss ich dann doch sagen, ist etwas, was an der Gegenwart auffällig ist, nämlich dass man ja feststellen kann, dass das Unbehagen an unseren neoliberalen, ich verwende das immer nur so schlagwortartig jetzt mal, für eine ganze Reihe von Entgrenzungen des kapitalistischen Marktes, dass das Unbehagen über diese Entgrenzung enorm angewachsen ist. Das macht schon allein die Reaktion auf das Buch von Thomas Piketty deutlich. Ja, das ist ja ein Bestseller geworden innerhalb von wenigen Monaten. Ein Buch also, das die krassen Unterschiede und enorm gewachsenen Unterschiede zwischen Arm und Reich statistisch im Grunde genommen demonstriert. Es gibt also, glaube ich, auf breiter Fläche ein Unbehagen, auch eine Besorgnis über diese Exzesse, auch eine Wut über die Tatsache, dass eine Finanzmacht, ein Finanzkapital, überhaupt Kapital in einer Weise angewachsen ist, dass dazu in der Lage ist, auch massiv die politischen Entwicklungen mitzubestimmen. Andererseits fehlt diesem Unbehagen aber jeder Richtungssinn, auch jedes Sensorium für eine mögliche Alternative. Und das war für mich der Anlass, noch einmal über den Sozialismus nachzudenken. Mich hat eher immer erstaunt, wie schnell manche meiner intellektuellen Freunde in öffentlichen Verlautbarungen den Sozialismus in den letzten 20 Jahren für tot erklärt haben. Ich muss sagen, dass der Sozialismus ja schon deswegen, glaube ich, eine gewisse Existenzberechtigung besitzt, weil er doch die einzige theoretische Alternative zum Liberalismus ist, die uns überhaupt noch erlaubt, in Begriffen der Alternative zum existierenden Gesellschaftssystem nachzudenken. Ich sehe kaum ein anderes Denksystem, was dazu in der Lage wäre. Deswegen hat mich diese schnellen Toderklärungen, die haben mich immer ganz nervös gemacht. Und das war sicherlich ein Impuls, mir zu sagen, jetzt setze ich doch nochmal hin und prüf, was dran ist, was veraltet ist, was aber weiterhin doch vielleicht auch genügend Impulse beinhaltet, um uns, auf welchen Wegen dann auch immer, nochmal mit Vorstellungen der Alternative und damit auch einer Richtung unseres politischen Unbehagens zu versorgen.
Also wenn man nur ganz kurz, das heißt nicht sehr tief drüber nachdenkt, dann leuchtet zunächst mal ein, warum man den Sozialismus nicht nochmal aus der Mottenkiste der Geschichte rausgeholt hat. Ganz einfach, indem man den Sozialismus einigermaßen gleichsetzt mit dem real existierenden Sozialismus. Sicher. Das heißt mit Diktatur, mit Unfreiheit und dergleichen. Oder haben Sie da noch andere Erklärungen dafür, dass man eigentlich eher anfängt zu gähnen, wenn man das Wort hört, als spontane Reaktion?
Das ist sicherlich eine der Hauptursachen, aber die andere Ursache ist sicherlich auch, dass der Sozialismus in der Gestalt, in der er überliefert ist, sich in gewisser Weise, und das hat gar nichts mit den Entwicklungen im real existierenden kommunistischen Machtbereich zu tun, sich natürlich auch vor der Wirklichkeit ein wenig blamiert hat. Es gibt Bestandteile des überlieferten Sozialismus, die man nur bei Illusionen, bei wahnsinniger Illusionsbildung beibehalten mag. Die starre Bindung ans Proletariat als der revolutionären Klasse hat natürlich heute etwas geradezu Rührendes bis Lächerliches.
Ja, auch was, genau, also auch was Wirklichkeitsfremdes, weil man aus verschiedenen Perspektiven so etwas wie ein Proletariat nicht mehr richtig ausmachen
natürlich.
Kann.
Ja, und das liegt an vielen Entwicklungen. Einige davon hat die Frankfurter Schule bereits untersucht, dass es von Anfang an wahrscheinlich eine gewisse Illusion beinhaltete, anzunehmen, die Arbeiterklasse sei per se revolutionär gesinnt. Dann liegt es am Strukturwandel der Arbeitsverhältnisse. Wir haben sicherlich eine größere Angestelltenschaft als ein Industrieproletariat und Ähnliches.
Deutschlandradio Kultur. Sie hören ein Gespräch mit dem Philosophen Axel Honneth über die Zukunft des Sozialismus und natürlich auch über dessen Vergangenheit. Bei der Aufzeichnung im Frankfurter Studio habe ich Axel Honneth nach seinen historischen Quellen gefragt, wenn er heute ausgerechnet diesen Sozialismus wiederbeleben will.
In dem Buch gehe ich eben zurück, nicht nur auf Marx, sondern auch davor, auf
Frühsozialisten,
richtig, und versuche mir mal klarzumachen, was eigentlich die treibende normative Intuition war, die diese ganz unterschiedlichen Bewegungen, die auch in verschiedensten Ländern operiert haben und die dann in Marx so etwas wie ihren theoretischen Kopf gefunden haben, was die eigentlich bewegt hat. Und wenn man sich das mal in den Schriften genauer anguckt, auch in dem, was da so zirkulierte, in diesen unterschiedlichen Kreisen an Überlegungen, Botschaften, Reaktionen auf die Verhältnisse, wird, glaube ich, sehr schnell klar, dass als das eigentliche Übel der sich breitmachenden kapitalistischen Verhältnisse ein zu enger Begriff und ein problematischer Begriff unserer menschlichen Freiheit stand. Nämlich die Vorstellung, dass wenn die Freiheit nur als die des Einzelnen und sogar im Gegensatz zum oder zur Freiheit des anderen verstanden wird, dann eigentlich das große Versprechen der Französischen Revolution auf die Versöhnung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gar nicht durchzusetzen ist. Das heißt, meine Vermutung ist, wenn ich an diese Wurzeln zurückgehe, dass das Brüderlichkeitsideal, heute natürlich schon aufgrund der Gender Bias ein problematisches Ideal, also sprechen
genau, wir. Genau, wo bleiben von, die Schwestern?
Genau, sprechen wir eher von Solidarität, dass dieses Versprechen dann nicht durchzusetzen ist, wenn die Freiheit in einem liberalen Sinn als bloß individuell egoistisch verstanden wird. Und das war natürlich damals auch der Impuls vieler derer, die sich durchsetzenden Marktverhältnisse gerechtfertigt haben. unter Freiheit die, heute würde man sagen, ein bisschen umgangssprachlich, die Ellenbogenfreiheit des Einzelnen zu verstehen.
Also um es kurz historisch nochmal zu rekapitulieren oder zu sehen, ob ich es richtig verstanden habe, im historischen Hintergrund haben wir die Französische Revolution mit ihren drei großen Idealen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sie steigen in die Texte der Frühsozialisten, ich mache sie kurz mal namhaft, Robert Owen in Großbritannien, Charles Fourier und Saint-Simon, vor allem in Frankreich, Paris. Und nach Ihrer Einschätzung dreht sich dann alles mehr oder weniger um unterschiedliche Einschätzungen von Freiheit.
Richtig. Also, ich glaube, es ist von Anfang an eine Freiheitsbewegung.
Was ja erstmal interessant ist, weil wir Gleichheit mit Sozialismus
assoziieren. Richtig, das ist auch interessant. Es war für mich auch interessant zu sehen, dass erstaunlicherweise die Gleichheitsforderung zwar eine gewisse Rolle spielt, aber der Forderung nach einer anderen Art von Freiheit irgendwie nachgeordnet blieb. Beziehungsweise, ich glaube, die Vorstellung vorherrschte, hat man Freiheit mal in einem angemessenen Sinn verwirklicht, nämlich Freiheit als Miteinander und Füreinander, ich nenne das dann soziale Freiheit, dann stellt sich Gleichheit ein. Aber Gleichheit selber war gar nicht die primäre Forderung. Sie sehen das am schönsten, glaube ich, beim frühen Marx. Ja? Bei dem dreht sich alles nur um die Freiheit. Und zwar um die Freiheit, die er dann etwa bezeichnet als kooperative Freiheit. Die Freiheit, die wir miteinander in Abhängigkeit voneinander, aber auch im Füreinander zu entwickeln in der Lage sind. Das war die Folie. Man könnte jetzt kurz sagen, also das Zusammenziehen der Idee der Brüderlichkeit mit der Idee der Freiheit, brüderliche Freiheit, und nimmt man jetzt den Gender Bias raus, würde man sagen, solidarische Freiheit, war das treibende Motiv. Man stellte fest, die Marktverhältnisse, unter denen nun im wachsenden Maße das Industrieproletariat und die Familien der arbeitenden Massen litten, galt als das System, das dabei war, die Freiheit als bloß im radikalen Sinn individualistische zu etablieren, im egoistischen Sinn zu etablieren. Und dem setzte man gegenüber Vorstellung eines Wirtschaftssystems, in dem dies Füreinander, der Durchblick auf die Bedürfnisse des anderen, die institutionell tragende Rolle spielen sollte. Ich glaube, das ist der Grundimpuls, den man immer dann ein bisschen vergisst, wenn man im Sozialismus im Wesentlichen ein Wirtschaftsprogramm der Umverteilung sieht.
Ja? Wenn das stimmt, also dass der Kern oder der Beginn der sozialistischen Debatte dieses Spannungsverhältnis war zwischen Ellbogenfreiheit einerseits und solidarischer oder sozialer Freiheit andererseits, wobei ich jetzt den Unterschied zwischen sozialer und solidarischer Freiheit mir noch
das nicht so könnte ganz man auch gleichsetzen. Okay. Ich verwende sozial, um deutlich zu machen, die Verbindung zur Idee des Sozialismus. Das ist nämlich ganz interessant, warum bezeichnet man sich wie selbstverständlich von Anfang an als Sozialisten? Woher stammt eigentlich der Ausdruck? Und wenn man da in die Geschichten geht, die dabei eine Rolle spielten, wird klar, dass so die Vorstellung vorherrschte, das Soziale, also das Gesellschaftliche, enthält in sich bereits so einen Maßstab, nämlich, dass wir füreinander tätig sind und dadurch erst frei werden. Das ist eine interessante Wortgeschichte, wenn man in die weiter einsteigen würde, aber sie spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Selbstbezeichnung als Sozialisten. Da kommt das Gesellschaftliche eigentlich erst zum Tragen. Und was ist das Gesellschaftliche? Das Gesellschaftliche ist etwas, was uns mitgegeben ist, nämlich dass wir die Gesellschaft im ungezwungenen Füreinander zu entwickeln in der Lage sind. Das war das Bewusstsein, von dem man getrieben wurde und dass man nun glaubte, das war die Botschaft, die man glaubte, verwirklichen zu können. Und daher nenne ich das soziale Freiheit, um die Verbindung eigentlich zur Idee des Sozialismus herzustellen. Man könnte, glaube ich, ebenso gut kommunikative Freiheit, solidarische Freiheit sagen. Ja, das sind Begriffe ähnlicher Art, die einen ähnlichen Grundgedanken haben.
Wenn das aber so ist, bis hin ins Frühwerk von Marx, dass sich alles um die Freiheit dreht und alle Spannungen und Diskussionen und Kämpfe sich um den Begriff der Freiheit primär ranken, wie ist es gekommen, dass der Begriff der Gleichheit dann in der Geschichte des Sozialismus so dominant geworden ist, bis hin zu den notorischen politischen Folgen, also Einheitspartei, Uniformität, Unfreiheit eben?
Man könnte sogar sagen, darüber habe ich ehrlich gesagt im Buch nicht besonders nachgedacht, man könnte sagen, dass sich darin schon eine Art Verfallsgeschichte des Sozialismus ein wenig abzeichnet. Weil wenn der eigentliche Impuls war, dass es um die institutionelle Verwirklichung dieser anderen Art von Freiheit im Wirtschaftsbereich zunächst mal geht, darin liegt ein eigenes Problem, aber über das können wir vielleicht noch sprechen, dass es darum im Wesentlichen geht und Die Vorstellung war, die Etablierung einer solchen sozialen, solidarischen Freiheit, die bringt es mit sich als eine Art von Begleitprodukt, dass dann die Menschen untereinander, die Bürgerinnen und Bürger untereinander, sich auch als Gleiche begegnen, wenn sie sich im Füreinander begegnen. Sodass die Gleichheit eher so etwas wie eine Bedingung oder ein Begleitprodukt der Freiheit war, der Verwirklichung der angemessenen Freiheit. So hat sich das später im Zuge der Etablierung der Bewegung geradezu umgekehrt, wenn nicht sogar in einer problematischen Weise verengt auf die Gleichheitsforderung, die von der Freiheitsforderung mehr und mehr abgekoppelt wurde, sodass eigentlich gar nicht mehr so richtig klar war, immer ein Einfallstor für die Kritik am Sozialismus, wofür man eigentlich die Gleichheit durchsetzen wollte. Ja, das war dann plötzlich eine Schwäche gegenüber dem Liberalismus. Der Liberalismus pachtete die Idee der Freiheit für sich. Der Sozialismus pochte auf Gleichheit ohne oder auf Umverteilung mit dem Ziel der Durchsetzung von Gleichheitsbedingungen, ohne noch durchsichtig machen zu können, wofür man eigentlich kämpfte, wenn man die Gleichheit zu erreichen versuchte. Und es wäre nur dann sinnvoll gewesen, hätte man hinzugefügt, die Gleichheit dient der angemessenen Verwirklichung dieser Art von Freiheit. Es geht uns also auch um Freiheit, ja. Es ist nicht so, dass ihr, die Liberalen, die Freiheit gepachtet habt, sondern auch wir sind eine Freiheitsbewegung, stehen auf dem Boden der modernen Gesellschaft, die eine Gesellschaft der Freiheit zu sein verspricht, und kämpfen aber für eine andere Art von Freiheit, als deren eine Bedingung wir auch gewisse Formen der Gleichheit sehen.
Kann ich das einigermaßen, also zumindest nicht ganz falsch, so zusammenfassen, dass wenn Sie sich mit dem Sozialismus beschäftigen, mit der Idee des Sozialismus und das unter anderem auch historisch tun, also sich versichern mit frühen Texten, dass Ihr wichtigster Impuls ist, den Wert der Freiheit da zu unterstreichen?
In dem genannten Sinn, richtig, richtig. Also um zunächst mal wieder deutlich zu machen, wenn man die Debatten um den Sozialismus in interessanten Kreisen um 1900 sich anguckt, das fängt mit John Stuart Mill an, geht über Joseph Schumpeter, auch Max Weber, alle beschäftigen sich ja mit dem Sozialismus. Der Sozialismus ist die einzige große Herausforderung zur etablierten liberal-kapitalistischen Gesellschaft. Und alle neigen dazu, im Sozialismus ein Wirtschaftsprogramm der Umverteilung zu sehen und diese Idee abzukoppeln von dem ich glaube, dass es sie eigentlich zugrunde liegt, nämlich ein enormer Freiheitspathos. Wir wollen eine andere Art von Freiheit. Wir wollen nicht die Freiheit, die im Markt sich zu etablieren beginnt, in der die Freiheit des Einzelnen auf Kosten der Freiheit des Anderen geht, sondern wir wollen eine Art von Freiheit, in der die Freiheit des Einzelnen nur im Miteinander mit dem Anderen geht, sodass wir uns nur dann tatsächlich frei und ungezwungen entwickeln können, wenn wir das in Gemeinsamkeit und im Miteinander tun.
Wenn Sie über Sozialismus nachdenken heute, ist das nicht unvereinbar mit einer marktwirtschaftlich organisierten Wirtschaft, so verstehe ich Sie. Was wäre dann aber anders? Was wäre anders zu denken?
Ja, lass mich nur einen Schritt davor machen. Zunächst mal versuche ich ja, etwas anders zu korrigieren am Sozialismus, nämlich eine tiefsitzende Vorstellung, die sich schon mit Saint-Simon etabliert und bei Marx sicherlich eine Fortsetzung findet, nämlich, dass sich die Geschichte der gesellschaftlichen Formen nahezu in gesetzesförmiger Weise entwickelt. Dem Feudalismus hat mit einer gewissen historischen Notwendigkeit der Kapitalismus zu folgen. Dem Kapitalismus hat mit einer gewissen historischen Notwendigkeit eine wie auch immer dann verfasste sozialistische Wirtschaftsordnung zu folgen. Das ist ein Gesetzesgedanken, den ich für ganz problematisch halte, weil er irgendwie einem in der Sicherheit wiegt, wir wüssten, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse oder überhaupt die politisch-wirtschaftlichen Verhältnisse der Zukunft beschaffen sind, noch bevor wir überhaupt daran gegangen sind, sie auszuprobieren. Und insofern versuche ich zunächst mal dieses Geschichtsbild, was im Sozialismus lange Zeit dominiert hat, einer gesetzesartigen Verfassung geschichtlicher Entwicklung loszuwerden und den Sozialismus eher auszustatten mit dem, was ich in Anschluss an den amerikanischen Philosophen John Dewey historischen Experimentalismus nenne. Das heißt, der Sozialismus sollte sich viel eher verstehen als eine experimentelle Bewegung der Erkundung der Durchsetzbarkeit und Institutionalisierbarkeit sozialer Freiheiten, so etwa. Und gerade nicht als ein Vollstrecker historischer Gesetzmäßigkeiten. Das war nämlich lange Zeit das Bild, ja. mithilfe des Proletariats ist der Sozialismus ein Vollstrecker von Gesetzmäßigkeiten. Das ist fatal, war immer fatal und möchte ich ersetzen durch die Forschung des Experimentalismus. Das heißt aber dann zugleich, natürlich wissen wir von heute aus nicht, wie weit wir damit kommen, innerhalb komplexer Wirtschaften, und das heißt von Wirtschaften, die Versorgung von inzwischen hochdifferenzierten Bedürfnissen auf Seiten der Bevölkerung zufriedenzustellen haben, wie die aussehen wird. Und da halte ich es zunächst mal für eine ganz offene Frage, inwieweit solche Wirtschaftsverhältnisse der Zukunft auch marktliche Elemente besitzen werden. Das heißt aber zunächst mal, ich hatte das vorher schon mal kurz erwähnt, ein erster Schritt wäre notwendig für einen zukünftigen Sozialismus, die Vorstellung des Marktes zu entkoppeln von seiner kapitalistischen Verfassung. Sich erstmal klarzumachen, was ein Markt ist, wozu er gut sein kann und damit auch zu fragen, an welchen Orten unseres Wirtschaftssystems ist vielleicht die Einrichtung von Märkten das Richtige. Die nächste Frage ist, ja, wie sollen die Märkte eigentlich eingerichtet werden? Das heißt, wer sind die Teilnehmer an Märkten? Da gibt es auch die Vorstellung, dass es Produktionsgemeinschaften sind und gar nicht nur privat besitzende Eigentümer, die auf Märkten miteinander konkurrieren. Natürlich ist der Markt ein Konkurrenzmedium. Dann die nächste Frage ist, wo soll überhaupt der Marktmechanismus greifen? Heute haben wir die Vorstellung, alle wirtschaftlich relevanten Bedürfnisse müssen mithilfe des Marktmechanismus befriedigt werden. Das scheint mir zum Beispiel ein kompletter Irrglaube zu sein. Ja? Das Bedürfnis nach vernünftigem Wohnraum, nach zufriedenstellendem Wohnraum ist vielleicht durch den Marktmechanismus extrem schlecht, weil ungerecht nur zu befriedigen. Und da sollten ganz andere, etwa Mittel staatlicher Planung greifen.
Also Wohnungsmarkt, Gesundheitsmarkt
sind ganz problematische Vermarktlichungen. Und wir hatten auch schon Alternativen dazu. Denken Sie an den Städtebau in Wien. Ja? Das war ein kommunales Wohnungsbauprogramm, in dem Wohnraum nicht aufgrund von Marktmacht vergeben wurde oder von Marktmöglichkeiten, sondern aufgrund von Bedürftigkeiten vergeben wurde. Also ich denke, wir sollten uns wieder angewöhnen, in experimentellen Begrifflichkeiten auch mit Blick auf das Wirtschaftssystem zu denken. Uns auch die Vorstellung marktsozialistischer Verfassungen wieder anzuschauen. Und dann gibt es mehrere Alternativen wahrscheinlich, über die man aber nicht am Reißbrett, wie wir hier zusammensitzen, entscheiden kann, sondern, glaube ich, nur in Form politischer Experimente der Zukunft heraus wird finden können, was geht, was ist zuträglich und was geht nicht. Und zuträglich heißt immer, was ist am ehesten dazu angetan, das Wirtschaftssystem, die Befriedigung wirtschaftlicher Bedürfnisse in Form eher eines Füreinanders als eines Gegeneinanders zu etablieren.
Alles verstanden. Ein Einwand von links könnte sein, Sie bewegen sich derart innerhalb dann doch noch des wie auch immer dann erweiterten und zu modifizierenden Rahmens von Markt, dass es zu wenig radikal ist, eben gerade nicht sozialistisch. Was entgegnen Sie?
Dass die mir das entgegenhalten, sich mal irgendwie klar machen sollten, welche durchsetzbaren, realistischen Alternativen sie eigentlich zu gemischten Wirtschaftsformen besitzen. Und ich das gerne hören würde, mich auch belehren lassen würde im Notfall, aber immer darauf verweisen würde, dass wir keine Gewissheiten an dem Ort haben. Überhaupt keine.
Ein Einwand von rechts könnte sein, Sie machen ganz am Anfang in dem Buch so eine interessante Gegenüberstellung, in der Sie beobachten, dass die Religion ja so persistent, yeah, so weiter wirke und der Sozialismus aber so veraltet wirke. Einwand von rechts könnte sein, der Sozialismus ist doch eine Religion. Also es geht um Glauben an Ideale, es geht um Gemeinschaft, es gibt eine bestimmte Heilsvorstellung, die da drin steckt. Das kommt doch alles aus dem Judentum. Oder aus dem Christentum.
Also. Naja, sagen wir, gewisse Elemente teilt der Sozialismus mit allen, würde ich sagen, Visionen stärkerer Art. Also mit Visionen, die noch die Herzen der Bevölkerung ergreifen können. Und auch der Sozialismus ist angewiesen auf ein gewisses Vertrauen in geschichtliche Möglichkeiten. Aber im Unterschied zur Religion ist doch der Sozialismus dann die vollkommen säkularisierte Hoffnung auf eine Verbesserung unserer Lebensbedingungen hier auf Erden und koppelt das vollkommen ab von irgendeinem Vertrauen auf eine waltende, schützende Hand. Und da scheint mir eine große Differenz zu sein.
Schließlich, Sie lehren als Professor in New York, Columbia. Wie ist das heutzutage im Herzen des weltweiten Kapitalismus, in der Hauptstadt des globalen Kapitalismus, über Sozialismus nachzudenken? Also ich will jetzt nicht nahelegen, dass die USA nach wie vor das Land von McCarthy wären, aber dennoch könnte ich mir vorstellen, dass das Thema Sozialismus in New York anders sich anfühlt als in Frankfurt.
Ja, da müsste man natürlich jetzt doch etwas zu New York sagen, im Unterschied zum Rest der USA. Ja. New York ist ja ein eigentümlich linksintellektuelles Milieu, wenn man so will. In New York hat ein Trump, haben die Republikaner aber auch nicht den Hauch einer Chance in der Zukunft. Das heißt, es ist eine durch unterschiedlichste Einflüsse, hängt auch mit dem Einfluss des intellektuellen Judentums zusammen oder mit aufgeklärten Protestanten, ein doch so intellektuelles Milieu, dass dort über Sozialismus zu diskutieren gar nicht so überraschend ist. Auch wenn man damit andererseits wiederum, was den Rest des Landes anbelangt, vielleicht mit Ausnahme einiger Städte an der Ostküste, sich in größter Isolation befindet. Blickt man auf den Rest des Landes, so haben diese Diskussionen tatsächlich etwas Bizarres vielleicht. Andererseits muss man sagen, ein Kandidat wie Bernie Sanders, ja, von den Demokraten, erklärtermaßen ein Sozialist, tritt inzwischen im öffentlichen Fernsehen in den USA auf und begründet sein eigenes Programm mit Blick auf ein vollkommen marodes, zu massiven Ungerechtigkeiten führendes Wirtschaftssystem. Also so chancenlos ist das Ganze vielleicht dann doch nicht.
Der Sozialismus und die Zukunft. Bis vor wenigen Jahren hätte man nicht gedacht, das in einem Atemzug zu nennen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Axel Honneth. Axel Honneths Buch »Die Idee des Sozialismus« ist im Surkamp Verlag erschienen. Ein Essay von 170 Seiten kostet 22,95 Euro.